Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber.
Der Bäckermeister aus Niederschöneweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eisern Union.
Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt.
Union ist gerettet.
Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut.
Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer 7.
Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Und niemals vergessen, unserem Podcast über die Geschichte des ersten FC Union. Hallo Sebastian.
Hallo Daniel.
Beim letzten Mal habe ich dir eine der vielen Geschichten aus der Geschichte von Union erzählt. Kannst du dich denn noch erinnern, welche das war?
Ja, ich glaube, das war so eine der bekanntesten Union-Geschichten überhaupt, nämlich die, wie Union nicht am Europapokal teilnehmen konnte 1968, weil einige westeuropäische Clubs das boykottiert hatten aufgrund des Einmarsches der Warschauer Vertragsstaaten in die Tschechoslowakei.
Das stimmt. Und eins der Feedback-Elemente, das wir dazu bekommen haben, war, dass auch Leute, die diese Geschichte an sich natürlich schon kannten, weil, wie du sagst, es eine der bekanntesten aus der Geschichte von Union ist, dabei trotzdem noch Neues erfahren haben. Das hat mich gefreut. Irgendwann wird es, glaube ich, nochmal einen Nachtrag dazu geben, habe ich vorhin festgestellt, als ich jemandem davon erzählt habe. Denn ich habe dann nach der Aufnahme, die wir dazu gemacht haben, festgestellt, dass während Unions ursprünglich gegen Bohr angesetzte Partie ja neu ausgelost wurde, die von Jena gegen Roter Stern nicht neu ausgelost wurde. Und irgendwann muss ich nochmal verstehen, warum das der Fall war. Aber das ergibt sich vielleicht irgendwann nochmal und dann kommen wir darauf nochmal zurück.
Ich glaube, das versteht kein Mensch mehr. Aber
ja, das kann sein.
In irgendwelchen Akten der UEFA, ich sehe dich schon hier, Dienstreiseantrag bei uns hier machen und dann, ich muss mal dringend nach Nyon, ist ja auch ganz schön um die Zeit vielleicht. Naja, gut.
Braucht einen kleinen Teil der, und niemals vergessen, Millionen.
Ja. Ja. Und genau. Heute bin ich ja dran. Und
genau.
Mit einer Geschichte. Und ich habe eine, die, naja, fangen wir mal so an, Daniel. Und du kennst ja die beiden schwedischen Spieler, mit denen Union in diese Saison gegangen sind, ne? Sebastian Andersson und Simon Hedlund.
Richtig.
Gut, einer ist ja mittlerweile.
Einer davon ist nur noch da, ja.
Sebastian Andersson ist nur noch da, Simon Hedlund ist im Winter gewechselt, nach Dänemark, nach Kopenhagen. Aber, und das ist jetzt.
Kann man ja verstehen, Kopenhagen ist eine schöne Stadt und so, ne?
Möglicherweise, ich war noch nicht da. Aber kennst du auch Unions ersten schwedischen Spieler?
Ich glaube nicht.
Okay. Dann ist das nämlich heute die Geschichte von Unions ersten Schweden und wie Union mal wieder den Aufstieg verpasst hat.
Das ist, fühlt sich wie eine Serie an.
Ja, fühlt sich auch ein bisschen an wie Alfons Zitterbuck oder so klingt das. Aber also der erste Schwede von Union hieß Jürgen Anders Zwan. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Anders Zwan war Mittelstürmer und wechselte als 28-Jähriger im Dezember 1998 zum ersten FC Union. Und er hinterließ mit 10 Einsätzen, 0 Toren, sagen wir mal, keinen nennenswerten Eindruck. Aber warum habe ich ihn trotzdem gewählt? Also nicht nur, weil er der erste Schwede war, sondern weil ich finde, dass diese Personalie, Anders Zwan, eigentlich ganz hübsch was über die Saison 1998, 99 erzählt. Kennst du dich da ein bisschen aus?
Nee, das ist, glaube ich, in der ganzen Geschichte von Union eine der Phasen, die ich am wenigsten kenne.
Gut. Das ist total super, weil dann wirst du heute richtig viel Neues erfahren mit teilweise altbekannten Namen, ehrlich gesagt. Das fand ich ganz schön bei der ganzen Recherche, das alles nochmal nachzulesen. Und zwar erinnere dich mal jetzt, also stell dir vor, du würdest dich erinnern, ja, 1998, wie war so die Situation bei Union? Michael Kölmel.
Da ist die 90er sind eher schlecht.
Nee, eben nicht. Michael Kölmel hatte nämlich gerade Union vor dem Konkurs gerettet. Die, also Kinowelt ist da bei Union so eingestiegen, aber nicht so als Investor, wie man das heute kennt, sondern halt so, ich sage mal so Sponsor-Hashtag, Schrägstrich Darlehengeber. Und der war dann auch Aufsichtsratschef bei Union. Und damit brach eigentlich bei Union so etwas wie eine völlig neue Zeit an. Und am besten hat es Oskar Kosche in Matze Kochs Buch Immer weiter ganz nach vorn gesagt. Und jetzt mal ein Zitat von Oskar Kosche, wie das nämlich so war. Der war nämlich sehr lange schon bei Union. Ich war aber schon so lange bei Union, dass bei mir nicht gleich die große Euphorie aufkam, also als Kölmel eingestiegen ist. Bei mir standen 5 Monate Gehalt aus. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt wurde plötzlich das laufende Gehalt aufs Konto überwiesen. Ohne Ansage, irgendwann sogar der Restbetrag ausgezahlt. Das war für uns Spieler eine völlig neue Situation. So, also das ist jetzt so, Union hat plötzlich Geld. Ja, das ist so der Punkt 1998. Und das merkt man dann auch so ein bisschen an den Transfers. Also die haben geholt Peter Kützle aus Bochum. Peter Kützle, kennst du?
Nee.
Du bist einfach zu jung, Daniel. Peter Kützle ist der war Stürmer bei Bochum. Lange wallende Mähne, ist auf einem Motorrad, vielleicht eine Harley sogar gefahren. Ich erinnere mich noch so an so einen Spieler bei Ran. Naja, Leo Maric.
Das klingt wiederum noch sehr nach 90er.
Ja. Jens Hertel, Steffen Menze, Jörg Schwanke und Tom Persich, alle gekommen.
Die kenne ich alle.
Ja. Ja, also manche sind auch wieder zurückgekommen in zur Union. Und wie das so ist, wenn man so richtig mal zulangt auf den Transfermarkt und viel Geld ausgibt, der Saisonstart misslingt. Ja. Und am 30. September 1998 entlässt Union den Trainer Ingo Wenige. Und dafür kommt dann Fritz Fuchs. Den kannte damals, ich würde sagen, keiner mehr.
Genau, so wie ich jetzt.
Ja, das ist gut. Dann geht's ja so ungefähr wie den restlichen Leuten bei Union 1998. So, aber es gibt einen, der kann die
ihn aber richtig gut. Aber grundsätzlich, bevor wir weiterreden, erstmal ein guter Name für einen Trainer.
Fuchs. Fuchs. Ja, gab einige Füchse. Pass auf. Nämlich, einer kann den richtig gut, das war nämlich der Sportkoordinator von der Kinowelt. Der hieß Uwe Fuchs. Und es war nämlich der Sohn von Fritz Fuchs.
Ah.
Okay, jetzt kommen wir so langsam der Sache auf die Spur. Uwe Fuchs hatte, glaube ich, kurz vorher seine Karriere beendet, war Fußballprofi gewesen. Fritz Fuchs war auch Fußballprofi gewesen, beim 1. FC Kaiserslautern unter anderem gespielt. Und er war auch mal Trainer und ist mit Homburg, glaube ich, in die Bundesliga aufgestiegen in den 80ern.
Das aber ist gleich Verein im Saarland, der nicht Saarbrücken ist, ne?
Richtig. Und ist aber, glaube ich, gleich in ein paar Spieltagen entlassen worden. Und so weiter und so fort. So. Und ich habe ein bisschen auch Zeitung gelesen und am 30. November ist das erste Mal, dass der Berliner Kurier über eine mögliche Verpflichtung von Jürgen Anders Zwan schreibt. Und die schreiben auch, dass der Kontakt über Roland Sandberg zustande gekommen sein soll, mit dem Fritz Fuchs in den 70ern in Kaiserslautern gespielt hat. Und das Komische ist jetzt, was ich auch nicht verstanden habe und das konnte ich auch nicht mehr nachvollziehen, dass Sandberg Trainer gewesen sein soll und gleichzeitig wurde in den Artikeln auch später in anderen Texten dargestellt, dass er auch die Vertragsverhandlungen geführt hat. Also sehr skurril. Zwan war damals...
Ich meine, dass sich diese beiden Tätigkeiten, sage ich mal, grundsätzlich überschneiden, ist, glaube ich, gerade so in der Zeit, in der das noch viel mehr Wildwest war, was Beratertätigkeiten so im weitesten Sinne angeht, als jetzt, wo es ja immer noch ziemlich Wildwest ist, gar nicht so selten, würde ich glauben. Also
gerade in den unteren Ligen vielleicht auch.
Gerade auch in England habe ich das öfter schon mal gehört, auch so aus dieser Zeit, wo es schon sehr normal war, dass Trainer auch Kommissionen dafür bekommen haben, Spieler irgendwo zu verpflichten oder irgendwo hin zu transferieren. Und die Frage wäre, war der dann in dem Moment irgendwo Trainer?
Das weiß ich nicht und ehrlich gesagt spielt das für unsere Geschichte auch gar nicht so eine große Rolle. Zwan war damals Stürmer in Kristianstad in der zweiten schwedischen Liga. Und jetzt kommt's wirklich Witzige, ehrlich gesagt, also aus meiner Sicht witzig, ich weiß nicht, ob das stand auch nirgendwo, dass das die zweite schwedische Liga ist, das haben so der Kurier und die Berliner Zeitung geschrieben. Aber das stimmt und es stimmt gleichzeitig nicht. Das ist total witzig, weil nämlich Kristianstad 1998 in der Division 2 in Schweden gespielt hat.
Und ist das so wie in England heutzutage, dass die League 2 in Wirklichkeit die vierte Liga ist?
Oder? In dem Fall war es nämlich die dritte schwedische Liga, richtig. Ah, ja. Sie haben aber den ersten Platz geschafft. Und sind aufgestiegen. Also da sie aber über das Kalenderjahr spielen, durften sie natürlich ab 99 in der zweiten schwedischen Liga spielen. Also Anders Zwan hat faktisch nicht in der zweiten Liga gespielt. Ja.
Also das ist, also er kam im Sommer 98, um das nochmal.
Dezember 1998 kam er dann. Ne? Die Saison in Schweden war beendet. Und Der wurde dann gegen Kroatia getestet. Kroatia spielte damals auch Regionalliga Nordost. Sehr weit unten allerdings.
So wie Union?
Nee, die spielen weiter oben. In der Regionalliga Nordost.
Ja, aber also, in derselben Liga.
Ja, in derselben Liga. Und Fritz Fuchs sagte über den Stürmer, die Schweden spielen mit drei Stürmern. Svahn ist ein echter Mittelstürmer, ein Strafraumspieler, ein richtiger Reißer.
Gut. Das finde ich jetzt wiederum interessant, weil ich dachte, dass Ende der 90er in Schweden schon das 4-4-2 Einzug gehalten hätte. Aber okay.
Ja, vielleicht aber auch nicht da unten.
Also
spielt
das,
aber auch für die Geschichte gar keine Rolle.
Außer, dass er ein Schlaglicht darauf werfen würde, wie gut das Scouting von Union in der Zeit dann eventuell funktioniert hat oder nicht.
Na, gar nicht so gut, würde ich sagen.
Aber wenn sie schon nicht wissen, in welcher Liga er gespielt hat, dann vielleicht auch nicht so genau in welchem taktischen System.
Ja, also ich weiß auch immer nicht, ob das, also das Scouting darf man sich auch nicht so vorstellen wie heute. Und das mit der zweiten schwedischen Liga, das haben ja die Berliner Medien geschrieben. Also vielleicht hat Union das auch gewusst, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht.
Ja. Ich habe jetzt nochmal kurz nachgeschaut, woher ich denn dachte, dass in Schweden dann schon 4-4-2 gespielt wurde. Das hängt nicht mit Sven-Göran Eriksson zusammen. Und ich dachte, dass der das von da schon nach England mitgebracht hätte, später dann. Und der hat nur bis Anfang der 80er in Schweden gearbeitet. Also deswegen dachte ich, dass Schweden so das Ursprungsland des 4-4-2 in dem Sinne war. Aber ja, vielleicht auch nicht.
Na, jedenfalls hier in dem Fall auf jeden Fall nicht. Er wurde jedenfalls verpflichtet an Svahn. Und zwar als, halte ich fest, 14. Zugang in dieser Saison.
Okay.
Also Stichwort Kohle war da. Union hatte 4 Abgänge und ein Spieler wurde von Fritz Fuchs auch suspendiert. Svahn erhielt einen Vertrag bis Sommer 1999 mit einer Option auf eine Vertragsverlängerung und stand schon im nächsten Spiel beim FC Berlin im Kader. Aber er spielte nicht. Und Union gewann mit 3-0. Und jetzt, weil es so schön ist, ich habe mich ja einfach wirklich durch ganz viele, quasi durch die kompletten Saisonberichte der Berliner Zeitung und des Berliner Kuriers gelesen. Jetzt der Spielbericht aus der Berliner Zeitung. Anders Svahn, der jüngste Neuzugang des Fußballregionalligisten 1. FC Union, hatte die Pudelmütze tief in sein Gesicht gezogen und harrte auf der Auswechselbank auf Anweisung seines neuen Personalchefs. Doch Fritz Fuchs, der Union-Cheftrainer, brachte den Mann aus Schweden, der vom Zweitligisten Kristianstad kam, wir alle wissen, war dann ein Zweitligist, aber er hat nie zweite Liga gespielt dort, beim Prestigeduell gegen den FC Berlin noch nicht zum Einsatz. Der Reißertyp, so Fuchs, sollte sich langsam an seine neue Umgebung gewöhnen. Außerdem hatte es Fuchs im schneebedeckten Sportforum in Hohenschönhausen überhaupt nicht nötig, neben seinem schlitzohrigen Torjäger Steffen Menze, ja, auf dieses Lachen habe ich ein bisschen gewartet, dem ballsicheren Peter Kötzle und dem eingewechselten Brasilianer Juarez,
ja, wahrscheinlich, ja,
noch einen zusätzlichen Angreifer auf den schwer bespielbaren Platz zu schicken. So.
Bis du jetzt vorhin das Sportforum Hohenschönhausen erwähnt hast, dachte ich, dass es vielleicht notwendig gewesen wäre, nochmal dazu zu sagen, wer der FC Berlin ist.
Kommt gleich. Ich habe nämlich so einen kleinen, ist kein richtiger Exkurs, aber so ein bisschen was. Die Beziehungen zwischen Union und dem FC Berlin sind ja so ein bisschen bekannt, ne? Und ich finde, dass feindselig vielleicht schon eine Untertreibung ist dafür.
Ich wurde das tatsächlich gestern gefragt, wie die Beziehungen heute zu dem Nachfolgerverein des FC Berlin so sind. Oder Nachfolgeverein stimmt wahrscheinlich noch nicht mal, einfach derselbe Verein mit anderen.
Mhm. Ja, also ich fand eine Passage, die der Kurier rund um dieses Spiel damals aufgeschrieben hat, ganz witzig. Am Rande des Spiels haben der FCB und Union vereinbart, in Zukunft enger zusammenzuarbeiten. Union geht mit gutem Beispiel voran, schickt in der Winterpause Leo Maric ins Sportforum. Fuchs sagt, Böhr wahrscheinlich. Und Struck sind in der Rückrunde wieder fit. Ich brauche aber keine 7 Stürmer. Der FCB könnte einen weiteren Stürmer dagegen gut gebrauchen. So.
Ich bin gerade überrascht, dass das mit dem FCB-Rebranding funktioniert hat.
Na, das kommt noch in der Saison, kommt auch nachher noch, erzähle ich dir gleich. Aber ich kann dir gar nicht sagen, wie mir der Mund offen stand, als ich das gelesen habe mit enger Zusammenarbeiten und Kooperation und so, ne?
Also nicht, dass Spielerwechsel zwischen den beiden Vereinen was Neues gewesen wäre, nee, historisch, aber das hat eigentlich immer anders funktioniert, ne?
Ja, und die Zeit war natürlich auch eine andere, aber trotzdem, also ich glaube, stimmt einfach nicht. Also so, das darf man sich vielleicht jetzt nicht so vorstellen, als ob da irgendwie ein Kooperationsvertrag unterschrieben worden wäre, so wie man das heute vielleicht machen würde oder so, sondern ich glaube, die haben sich einfach auf der Tribüne getroffen und dann Handschlag, und das waren einfach Leute, teilweise die diese diese leichte Abneigung, die die Fans vielleicht untereinander hatten, nicht so ins tägliche Business mitgetragen haben.
Jetzt wolltest du unbedingt den Preis für die Untertreibung des Jahrhunderts gewinnen, oder?
Ja, aber ich wollte es nur mal kurz, weil hat nichts mit der Geschichte zu tun, aber ich fand das so witzig mit dieser, dass man in Zukunft enger zusammenarbeiten möchte. Ich komme auf den FC Berlin am Ende der Geschichte nochmal zurück. Der spielt da nochmal eine Rolle und zwar eine sehr witzige. So, wie bewertet denn jetzt Anders Swahn so ein bisschen so seine Zeit bei Union? Und um das rauszukriegen, habe ich natürlich nicht mit Anders Swahn gesprochen, sondern habe den schwedischen Union-Fan und Journalisten Erik Jolander angeschrieben. Und der hatte tatsächlich mal für eine Recherche mit Anders Swahn gesprochen. Und
Erik kennt doch ungefähr alle Schweden, oder?
Ja, zumindest alle Schweden, die vielleicht in Deutschland mal Fußball gespielt haben. Und das Witzige ist, er hat sich auch mit Anders Swahn verabredet diese Woche, weil ich gefragt habe, kannst du nicht vielleicht nochmal ein bisschen was nachfragen? Aber dann hat das Telefonat nicht hingehauen. Ist aber auch nicht so schlimm. Was aber Anders Swahn erzählt hatte, war von seinem ersten Spiel, nämlich beim FC Berlin halt, und wie so Steine auf den Spielerbus geworfen wurden. Das sind so Sachen, die findet man halt in den Medien nicht so unbedingt dann. Und er sagt halt auch, insgesamt sei es für ihn als Ausländer unglaublich schwer gewesen, Teil der Mannschaft zu werden. Und das musst du dir jetzt einfach merken. Und immer wieder, wenn so jetzt das Thema hochkommt, so Teambuilding oder Nicht-Teambuilding in dieser Saison und in dieser Geschichte, dann musst du einfach dann das Ding, was Anders Swahn gerade so erzählt hat, dass es für ihn als Ausländer wirklich sehr schwer gewesen sei.
Ja, also wir gehen jetzt mal grundsätzlich davon aus, dass er kein Deutsch gesprochen hat wahrscheinlich.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Aber wahrscheinlich besseres Englisch als die meisten von den Leuten so um ihn rum, was wir denen wenig geholfen haben.
Ja, also ich glaube, es war einfach schwierig. Und man muss auch immer dran denken, das war Ende der 90er, es war Regionalliga, also damals dritte Liga. Und wir reden hier von Vereinen mit so Etats um die 2 bis 3 Millionen Mark. Ja, und das, da war einfach nicht so viel an Infrastruktur. Da gab es
keine dezidierte Stelle, die sich um die Betreuung von neu aus dem Ausland gekommenen Spielern gekümmert hätte oder so.
Zumindest nicht hauptberuflich. Ja. So, aber sein erster Einsatz, den hatte er eine Partie später und da spielte Union 1:0 beim FC KZS Jena auf dem schneebedeckten Ernst-Abbe-Sportfeld und hat die Tabellenführung übernommen. Das Tor hat aber nicht Anders Swahn gemacht, sondern Juarez, der ist auch erst in dieser Saison gekommen und kleiner Spoiler schon mal vorneweg, das war das einzige Tor von Juarez. Ich habe hier aus Versehen Suarez geschrieben, naja gut, das war... Der war
schon thinking.
Ja, wahrscheinlich. Jedenfalls Kölmels Geld, ja, oder das Kinogeld, Kinogeld ist auch gut, Kinoweltgeld hat auch eine Rolle gespielt in der Winterpause, nämlich Union konnte erstmals ein richtig tolles Trainingslager wieder machen, und zwar in Portugal. Und ich fand auch das Fazit, das Fritz Fuchs da gezogen hatte, total interessant. Muss man einfach auf sich wirken lassen. Erzähl mal. Alle Jungs haben sehr gut mitgezogen. Von den Spielern der zweiten Reihe hat sich keiner aufgedrängt. Und über Juarez und Anders Swahn sagte der Trainer, es sieht so aus, als sollte ihr Platz weiterhin auf der Bank sein. Für einen Stammplatz müssten sie mindestens eine halbe Klasse besser sein. Einfach mal wirken lassen, wie das, es sind nur 20 Jahre her.
Ich habe das Gefühl immer, dass über solche Sachen früher Trainer viel, viel direkter geredet haben.
Wir kommen später noch dazu. Ich glaube, Fritz Fuchs hat danach vielleicht auch nicht mehr so direkt darüber gesprochen. Aber du merkst schon so ein bisschen was. Sieht so aus, als würde Fritz Fuchs seine Einschätzung von Anders Swahn, ne, richtiger Reißer und so, wieder revidieren. Und dabei, und das ist wirklich auch wieder, naja, Ironie der Geschichte, er hat die Spieler ja selbst bewertet und geholt. Ja, die wurden ihm ja nicht von irgendeinem Manager, gab's ja nicht so in dem Sinne damals, geholt. Ja, sondern ja, er hat die selber beobachtet und über seine Kontakte reingeholt.
Ja, aber das ist ja das eine und das andere. Also die selber bewerten folgt, glaube ich, nicht daraus, dass er sie über seine Kontakte geholt hat. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem in der Stelle.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass, ich würde jetzt mal vermuten, dass Uwe Fuchs Anders Swahn in Schweden tatsächlich nie hat Fußball spielen sehen.
Fritz Fuchs.
Fuchs Uwe auch nicht. Nee.
So, naja, aber machen wir mal weiter. Nach der Winterpause geht's bei Union eigentlich ganz gut los wieder. Die haben sich sowieso, ne, also nach dieser Trainerentlassung und mit Fritz Fuchs hat sich das so ein bisschen stabilisiert und kurz so über diese Regionalliga Nordost, da waren so 5-6 Mannschaften oben echt eng beieinander. Also die waren die ganze Zeit so von Platz 1 bis 5 immer so 1 bis 3 Punkte nur Unterschied. Ja, das war von Spieltag zu Spieltag konnte sich das ändern. Es war, glaube ich, Lok Leipzig, Chemnitzer FC, Union und ach, noch so ein paar Clubs. Ich sag schon mal, Union ist ja, wie gesagt, nicht aufgestiegen in der Saison. Und es ging dann ganz gut los und am 20. Spieltag hat Union 3-0 gegen Babelsberg gewonnen und weil Tabellenführer VfB Leipzig gegen Magdeburg verloren hat, waren sie plötzlich richtig auf Platz 1. Aber Anderswahn war wieder nicht beteiligt. Dafür im nächsten Spiel und da ging es zum VfB Leipzig. Und das hat Union mit 0-1 verloren und war damit auch die Tabellenführung los und hat sie auch nie wieder in die Saison eingenommen. Swan spielte eine halbe Stunde in der zweiten Halbzeit, erfolglos. Und das war dann wirklich auch seine letzte Partie für 2 Monate. Der hat dann erstmal 2 Monate nicht gespielt. Und überhaupt, ne, der hat nie durchgespielt. Die 10 Einsätze, ich glaube, davon waren 8 Einwechslungen und 2-mal wurde er ausgewechselt. Das war alles nicht so prall für ihn. So, und dann Union hat dann so das gemacht, wofür Union in den 90ern eigentlich bekannt war. Sie haben irgendwie die Saison innerhalb von wenigen Wochen komplett verspielt. Also nach dieser Niederlage beim VfB Leipzig haben sie zu Hause gegen Plauen verloren. Dann beim Dresdner SC in letzter Minute einen 2-2 Ausgleich kassiert. Und dann 1-2 in Erfurt verloren. Das war ein wahnsinnig schlimmes Spiel. Zum Glück gibt es davon
warum,
keine
Ahnung. Warum du nur der Meinung bist, dass meine Niederlage in Aue waren ziemlich schlimm. Eine Erfurt waren ziemlich schlimm.
Nee, also es war 2-1 ja. Und es war nicht so, es gibt ja keine Aufzeichnung davon so richtig, also Videos gucken oder so war jetzt nicht so drin. Aber ich zitiere mal immerunioner.de über Juarez. Der durfte nämlich laut immerunioner 18 Minuten lang größte Chancen vergeben, bevor er wieder ausgewechselt wurde. Also er wurde eingewechselt, 18 Minuten hat er gespielt und Chancen vergeben. Der Trainer Fritz Fuchs sprach von mehreren 1000-prozentigen Chancen und dann hat er ihn wieder rausgenommen. So.
Hervorragend.
Also insgesamt kann man sich vorstellen, Stimmung in der Mannschaft, schlechter, Grüppchenbildung, Fans protestieren natürlich. Es gab Pfiffe an der Alten Försterei. So, und was macht da eigentlich Fritz Fuchs so in der Zwischenzeit? Mitte März, ne, wir befinden uns gerade in so einer Phase zwischen Ende Februar bis Ende März. Mitte März war der beispielsweise unterwegs, um sich neue Spieler für die kommende Saison anzuschauen und hat dann auch so in anderen Regionalligen sich Spieler angeschaut und so, hat dann öfter mal so Training deswegen verpasst. Und der Berliner Zeitung sagte er dazu, da gibt es überall interessante Spieler.
Ist überliefert, ob ihm dann von der Vereinsführung nahegelegt wurde, sein Commitment zum Verein zu hinterfragen?
Oder? Das kommt gleich. Und mit, ich sag mal, überraschendem Ausgang. Also da gibt es überall interessante Spieler, sagt er in der Berliner Zeitung, der parallel zum in der Nordoststaffel tobenden Aufstiegskampf die kommende Spielzeit personell plant. Wie gesagt, ja, kein Manager damals. Und weiter sagte Fritz Fuchs, ich will in dieser Saison Meister werden. Und er plane nur in eine Richtung. Ich baue eine Truppe zusammen, die entweder in der zweiten Liga bestehen oder die bei Nichtaufstieg sofort vehement angreifen kann. Das Team habe sich sehr gefestigt, urteilt Fuchs, aber wir werden uns punktuell weiter verstärken. Das ist ein bisschen witzig, weil nach dem Spiel in Erfurt, das kam zwar erst später raus, aber zeitlich ist das halt sehr nah beieinander, gab es sowas wie einen Aufstand gegen Fritz Fuchs. Und zwar wurde der Trainer von der Mannschaft 3 Stunden lang nach diesem Spiel zur Rede gestellt. Und zwischendurch wurde auch gezwungen, den Raum zu verlassen, weil die Mannschaft gegenüber dem Präsidenten Vorwürfe über den Trainer anbringen wollte. Und beklagt haben die sich über den autoritären Stil von Fritz Fuchs, über seine häufige Abwesenheit beim Training und dass er falsch und zu lasch trainieren ließ. Und da gibt es eine ganz interessante Aussage von Oskar Kosche in Matze Kochs Buch. Und der sagte zu den 4 Neuzugängen, bei einigen Spielern haben wir uns gefragt, was Union mit denen will. Bei manchen Partien haben wir uns vorher getroffen und alleine entschieden, wie wir spielen müssen. Trainer Fritz Fuchs hat sich hinterher hingestellt und dann erzählt, wie wir seine Vorgaben umgesetzt haben. Das hatte Slapstick-Charakter. Und ich weiß nicht, ich glaube, David Bergner oder irgendwer hatte ihn dann aber in der Nachbetrachtung als Märchenonkel bezeichnet. Also den Fritz Fuchs. So, da denkt man natürlich so als Verein auch nach, ne? Und was meinst du denn, was Union dann gemacht hat nach diesem Aufstand da in Erfurt?
Das war dann so im April.
Nee, Mitte März 99.
Ah ja. Ihm einen neuen 3-Jahres-Vertrag gegeben, würde ich sagen.
Ja, da liegt so fast richtig. Und zwar die Vereinsführung hat wirklich wenige Tage nach diesem Erfurt-Spiel und was die Medien damals noch nicht wussten und die Öffentlichkeit, aber wir jetzt ja wissen, und diesem Spielaufstand, den Vertrag mit Fritz Fuchs um ein Jahr bis ins Jahr 2000 verlängert und ihm Carte Blanche gegeben für den Kader. So, war Bombenstimmung dann auch so insgesamt. Daniel Petrowski, damals Spieler bei Union, hat gesagt, zum Trainer darf ich nichts sagen, sonst werde ich gekündigt.
Das ist so eine Aussage, die ihr Ziel in beide Richtungen auch möglicherweise erreicht.
Ist wirklich nicht lustig, aber im Nachhinein fand ich es wirklich witzig.
Ich meine, es ist nur Fußball.
Ja, natürlich, aber es ist halt schon auch, man möchte auch gerne arbeiten, ne? Auch als Fußballprofi, man geht auch schon gerne zur Arbeit und wenn so das ist, dann, naja. Die Fans haben gerufen, wir sind Unioner und ihr nicht. Also war auch so Stimmung. Und so ein kleiner Fun-Fact, davon gibt es auch einige in dieser ganzen Geschichte. Einmal musste die Mannschaft ein Trainingsspiel gegen ein Team machen, in dem 7 Probespieler des Trainers für die nächste Saison standen.
Oh Gott.
Das
habe ich tatsächlich noch nicht gehört.
Ja, also das zum Thema Motivation und so.
Wir können uns nur selber schlagen.
Die aktuellen Spieler hatten dann auch gewonnen, das Spiel. Ja, so, jetzt machen wir einen kleinen Sprung Richtung Ende April 1999. Ja, die Meuterei gegen den Trainer hat ihr Ziel verfehlt und Fritz Fuchs sagt, Teile der Mannschaft haben keinen Charakter. Anna Swan will da schon zurück nach Schweden. Seine Freundin sollte eigentlich nach Berlin kommen, ist aber in Schweden geblieben. Kennen wir vielleicht auch irgendwoher. Der Angreifer war glücklos und dürfte sich bei der Meuterei und Unzufriedenheit vielleicht auch, ich würde sagen, ein bisschen immer weniger wohlgefühlt haben. Und man kann auch so vorstellen, ja, also wenn man das versucht nachzuvollziehen, in welchen Turbulenzen sich diese Mannschaft befunden hat und wie die eigentlich auch im Streit mit dem Trainer war. Und dann kann man sich vorstellen, dass halt Spieler, die vielleicht noch nicht so gut Deutsch sprechen oder die dann halt sich noch nicht alle so kannten. Ja, es gab ja auch Spieler, die waren schon ewig da. Also ich glaube, Oskar Kosche war zu dem Zeitpunkt 6 Jahre schon bei Union als Spieler der ersten Mannschaft. Dann ist klar, dass die halt irgendwie weg wollten und sich auch nicht als Teil dieses Teams gefühlt haben. Plus vielleicht auch vom Vermögen halt auch nicht in die Mannschaft gepasst haben. Ja, und was aber interessant ist, also dass Anders Swan dann in den letzten Spielen immer öfter zum Einsatz kam. Also er hat, glaube ich, in den letzten 7 Partien 6-mal gespielt. So, und jetzt kommen wir zum letzten Heimspiel der Saison, 8. Mai 1999.
Hast du schon gesagt, ob er schon mal ein Tor geschossen hat?
Der hatte gar kein Tor geschossen. Ja. Also das Einzige, was er sich geholt hat, war einmal eine gelbe Karte. Kein Tor. 10 Spiele, 0 Tore. Für einen Stürmer, also für einen richtigen Reißer auch nicht so viel. Kommen wir jetzt zum letzten Spiel der Saison, beziehungsweise letzte Heimspiel so rum. 8. Mai 99. Es geht gegen den, und deswegen habe ich gesagt, kommen wir wieder drauf zurück, jetzt wieder unter seinem ursprünglichen Namen antretenden BFC Dynamo. Also die haben sich umbenannt, die haben das alte Logo, ich glaube insgesamt hat es 8 oder 9 Jahre gedauert, das insofern, aber in dem Falle während der Saison hatten sie sich umbenannt und die haben ja seit dieser Umbenennung in FC Berlin, glaube ich, hatten sie nicht oder fast gar nicht gegen Union gewonnen. So, was man wissen muss noch vor diesem Spiel und das war dann halt auch nochmal so Thema in den Berliner Medien beziehungsweise in der Berliner Zeitung. Der Etat von Union sollte in der Saison bei 6,5 Millionen Mark liegen, was echt viel ist damals. Aber eben laut Kölme nur, wenn alles klappt und echt viele Prämien bezahlt werden müssten. Am Ende lag der Etat wahrscheinlich weit über 7 Millionen Mark, ohne dass alles geklappt hat. Das heißt, die haben Kohle rausgehauen ohne Ende. Und bei Union.
Jetzt Neuverpflichtungen.
Ja. Und bei Union herrschte da echt jetzt Angst, ne? Da stand so eine Mitgliederversammlung bevor, die war damals im Juni. Und es war klar, dass Kölme als Aufsichtsratschef zurücktreten wird. Das war aber planmäßig so, weil die Regeln von, ich glaube, es war der DFB, damals dann geändert worden, dass man als Sponsor oder so, wenn man bei mehreren Vereinen involviert ist, dann nicht bei mehreren Vereinen in den Aufsichtsgremien sitzen darf. Deswegen musste der da zurücktreten, der war ja in zig Vereinen involviert. Unter anderem halt, glaube ich, Waldhof Mannheim, Sachsen-Leipzig und so weiter. Gut. Und jedenfalls herrschte da bei Union so die Angst, dass Kölme sein Investment verringern oder sogar einstellen würde. weil sie halt zu viel Kohle ausgegeben haben und auch alles schiefgegangen ist. Kömmel sagte aber, ich kenne diese Verunsicherung, aber ich stehe zu meinem Wort, ich sehe weiter eine große Perspektive bei Union. Klar war aber trotzdem, er das gesagt hatte, dass die anders wirtschaften sollten. Und auch noch vor dem Spiel sagte Präsident Heiner Bertram über das schlechte Mannschaftsklima, dass die Mannschaft selbst daran schuld sei. Und im Fall Juarez...
Eure Scheißstimmung, seid ihr selbst verantwortlich?
Ja, aber vielleicht, ja, so ähnlich, ja, genau. Und im Fall Juarez hat er den auch Mobbing vorgeworfen, Otto und Heiner Bertram. Der wurde nicht integriert, sondern vergrault. So etwas werden wir nicht mehr dulden. So, also mit dieser Grundstimmung, ja, Kohle vielleicht, haben ein bisschen viel ausgegeben, keine Ahnung, was sie nächstes Jahr noch ausgeben können. Statt 14 Zugängen sollten es nur noch 4 oder 5 sein und so. Und dann halt so Mannschaft wirklich kotzt über den Trainer ab und so. Aber der Verein steht zum Trainer. So, jedenfalls sind sie mit dieser Stimmung in die Partie gegangen gegen den BFC und haben die auch 0-2 verloren. Anders Swan kam als Reißer, Stürmer in der Viererkette zum Einsatz.
What?
Ja, er war ein bisschen Personalengpass.
Und ich meine nicht an, dass sie 4-2-4 gespielt haben.
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also da über die ganzen
Tag schon die Viererkette hinten.
Ja, ja, natürlich. Ja. Und noch so ein Fun-Fact irgendwie, deswegen meinte ich halt so auch, BFC Dynamo oder FC Berlin hatten so ihre Geschichten in der Halbzeit. Bei 2-0-Führung hat der damalige BFC-Präsident Volkmar Wanski im Prinzip den Interimstrainer Ingo Rentsch entlassen. Und der Jugendleiter musste dann die Partie als Coach zu Ende führen. Da gibt es verschiedene Geschichten drüber, aber das ist schon mal in sich lustig. Die Geschichte ist auch so, dass ob er ihn jetzt richtig aktiv entlassen hat oder ob der Trainer da einfach hingeschmissen hat, weil der Präsident wollte, dass er einen anderen Spieler einwechselt. Ich fand, das ist egal. Und der Präsident hat sich nicht mal drüber aufgeregt, dass Ingo Rentsch da in der Halbzeit dann einfach gegangen ist. Der ist ja wirklich abgehauen. Das fand er nicht schlimm als Trainer. Der stand auch als zweiter Torwart bei uns im Spielbericht. Das geht so nicht, dass der da einfach geht. Das fand ich wirklich sehr lustig.
Das ist sehr gut. Also ja. Ich habe ja schon davon gehört, dass in der Halbzeit entschieden wurde, Trainer zu entlassen, aber die dann tatsächlich gleich wegzuschicken oder auch gehen zu lassen. Das ist neu.
Das kennt man sonst nur Fortuna Köln, glaube ich, mit Jean Löring und Toni Schumacher damals. Aber bei Union machen sie jetzt richtig Tabula Rasa und schmeißen reihenweise Spieler raus. Ich lese mal vor, welche Spieler alles gehen müssen. Also Anders Swan war klar, der geht zurück nach Schweden. David Bergner, Wancho Miczewski, Stefan Nevogt, Norman Struck, Thorsten Böhr, Marco Künzel, der hat später richtig noch so Profikarriere gemacht, so bei Gladbach und so. Michael Ölkuch und Juarez. Und ja, kann man sagen, als Zeichen vielleicht auch, wurde der Vertrag mit Oskar Kosch nicht verlängert. Und über den hat Heiner Bertram am 14. Mai, also einen Tag vor dem letzten Spieltag, gesagt, ich schätze Kosch sehr, aber ich erwarte von Führungsspielern wie ihm, dass sie den Verein und den Erfolg sehen. Kosch hat sich in Kritiken verrannt, was Spieler unterlassen sollten. Er hat Fehler nur beim Trainer und beim Trainingskonzept gesucht. Das muss ein Ende haben. Also auch schon ganz schön krass, fand ich irgendwie. Also, wie gesagt, man merkt erstmal,
wenn lief der Vertrag von Oskar Kosch?
Der lief aus in dem Fall.
Ja.
Und eigentlich war es klar, dass der war ja teilweise Kapitän und so, dass der weiterspielen wird, ja. Und der war ja auch so richtig Ur-Unioner. Können wir vielleicht irgendwann mal noch ein bisschen mehr drüber machen, aber eigentlich völlig absurd, den zu entlassen. Aber jetzt hören wir mal kurz, was Oskar Kosch jetzt mit Abstand von vielen, vielen Jahren in Matze Kochs Buch dazu gesagt hat über diese Situation oder über diese Saison. Für mich wurde die Situation unerträglich, weil Trainer Fuchs meiner Meinung nach überhaupt nichts mit der Realität in der Mannschaft zu tun hatte. Er konnte die Truppe nicht richtig einschätzen und zusammenhalten. Zum Saisonende bekam ich mit, dass mehrere, aus meiner Sicht wichtige Spieler gehen sollten. Das war der Zeitpunkt, an dem ich zum Präsidenten gegangen bin. Ich hatte damals ein gutes Verhältnis zu Heiner Bertram. Der war völlig überrascht und entsetzt über meine Einschätzung. Danach war der Riss nicht mehr zu kitten. Herr Bertram hat sich für den Trainer entschieden. Mein Vertrag wurde nicht mehr verlängert. Das war ja aus Sicht des Präsidiums auch okay. Das ist natürlich, was Oskar Kosche damals gesagt hat. Also nee, mit Abstand von, ich glaube, mindestens 12, 13 Jahren Unterschied.
Also das war ja okay, Teil.
Genau. Und was er damals direkt gesagt hatte, bevor er gekickt wurde quasi, war, wenn wieder so viel eingekauft wird, dass der Erfolg gefährdet ist, werden Spieler wie ich, die lange da sind, künftig auch was sagen. Das hat mit dafür gesorgt, dass wir trotz des großen Potenzials den Aufstieg nicht erreicht haben. Das hat er vor dem Spiel gegen BFC gesagt. So, am letzten Spieltag wurde Oskar Kosche dann nicht mehr eingesetzt, aber wahnsinnig von den Fans gefeiert. Das Spiel war in Jena. Oskar Kosche, es gibt keine Fotos wohl davon, hat nur im Schlippi und in Schuhen den Innenraum verlassen können. Also die Fans haben ihm alles abgenommen. So, soweit so chaotisch. Und das hätte jetzt auch das Ende dieser Saison sein können und auch dieser Geschichte.
Ja, aber?
Aber du ahnst schon, was jetzt kommt, oder?
Ich habe ein bisschen gelunzt. Ich habe so ein Buch quasi vorgeblättert und kurz die immer in Jona-Seiten
ausgefragt. Ach so, da du bist so ein... Also okay, ich erzähle jetzt die Geschichte weiter. Also am 1. Juni ruft Fritz Fuchs bei Herrn Bertram an. Und 1. Juni, wissen, Saison gerade zu Ende, sie wollen neue Spieler, sie haben auch Kohle und wollen jetzt endlich in die zweite Liga. So, Fritz Fuchs ruft bei Herrn Bertram an und gibt seinen sofortigen Rücktritt bekannt. So, und das hinterlässt ja so ein bisschen ein paar Fragen. Ne? Also erstens, was ist eigentlich mit diesem Vertrag, den der hatte? Stellt sich raus, würde ich sagen, jedenfalls habe ich nichts anderes gefunden, dass der bis zum 1. Juni nicht den Weg in die Schriftform gefunden hatte. Das war so ein Handschlagsvertrag da im März. Und da gab es im März auch schon Irritationen mit dem Aufsichtsrat, der gesagt hat, wir haben gar nicht den vom Präsidium Bescheid bekommen, da müssen wir doch einen Auftrag für geben und so.
Hm. Es ist halt doch noch Union in den 90ern, ne?
Natürlich. Und dann gab es an dem Tag, Matze Koch hat sein Buch sehr ausführlich geschrieben, da kann man das wirklich nochmal detailliert nachlesen, wer Lust hat, 3 verschiedene Versionen von Pressemitteilungen, die Union rausgegeben hat zu dem Thema. Zuerst irgendwie nur einen Satz und dann immer mehr. Am Ende hieß es, dass sich Fritz Fuchs nach 2 Todesfällen in der Familie dem Druck nicht mehr gewachsen sehe und deswegen zurückgetreten sei. Man muss auch sagen, der Bruder von Fritz Fuchs, der war auch Trainer, glaube Werner Fuchs, wenn ich mich nicht irre, der ist tatsächlich ein paar Tage vorher gestorben und dann noch so, glaube ich, sein Schwiegervater. So. Und am 3. Juni schrieb Fritz Fuchs einen Brief an Berliner Medien oder so, auf Kinoweltpapier, was wirklich ein tolles Detail in Matze Kochs Buch ist, dass er seiner Familie wieder nahe sein möchte in der Zeit und laut Union Pressemitteilung sollte Fuchs den Verein dann weiter beraten und auf der Mitgliederversammlung am 8. Juni offiziell sich von den Fans verabschieden. So, er hat fest, das ist derselbe Trainer, der noch, ich glaube, 3 oder 4 Wochen vorher gesagt hat, dass er nach Spielern suche, die Charakter haben und dem Druck besser standhalten können. So. Aber, du ahnst es bereits, auch hier ist noch nicht Schluss. Es wird noch besser. Also 1. Juni Rücktritt, 3. Juni schreibt auf Kinoweltpapier, er will näher bei seiner Familie sein. 4. Juni Mitteilung, Fritz Fuchs unterschreibt einen Trainervertrag bei Rot-Weiß Essen. Bei Union sind sie jetzt richtig bedient.
Tja.
Und Präsident Bertram sagt plötzlich, dass der Führungsstil von Fuchs autoritär gewesen sei und nicht mehr zeitgemäß. Jetzt sagt er das, ja? Gut.
You shouldn't laugh, but you have to. Ne?
Ja. Später sagte der Präsident über den Trainer, also Fritz Fuchs besitzt Qualitäten. Er ist ein Mann, der das Fußballgeschäft kennt und einen Blick für Talente hat. Aber er hat ein Problem, eine Mannschaft zu führen, zu trainieren. Offensichtlich hat sich da mit der Zeit einiges anders entwickelt, als er glaubte. Das bekam er nicht in den Griff und so verlor er auch seine Autorität. Wir haben ihn gestützt bis zum letzten Tag, weil wir das für richtig hielten. Er hatte aber nicht mehr das Vertrauen der gesamten Mannschaft, das erkannte er offensichtlich selbst und warf uns dann, allerdings sehr spät, die Brocken hin. So, also, wir haben jetzt Juni 1999, Union steht sportlich vor einem Scherbenhaufen, aber wirtschaftlich dank Köln und Kinowelt gut da. Und das ist ja immerhin schon ein Riesenunterschied zu vielen anderen Spielzeiten vorher. Und es gibt so eine gute Zusammenfassung im Programmheft damals, in diesem Programmheft vom letzten Heimspiel gegen den BFC. Da sagt David Bergner, früher waren wir viele durchschnittliche Spieler und eine gute Mannschaft. Diese Saison waren wir gute Spieler. Kein Geld, mehr Charakter. Mehr Geld, Punkt, Punkt, Punkt. Hm. Ja, und jetzt noch eine, weil ich einfach von diesen Anekdoten nicht genug kriegen kann, noch eine Anekdote zum Schluss. Also Oskar Kosche ist dann ja nach Babelsberg gewechselt und wurde direkt nach diesem Rücktrittstelefonat von Heiner Bertram angerufen. Also Fritz Fuchs ruft bei Heiner Bertram an, sagt, ich drehe zurück. Heiner Bertram ruft bei Oskar Kosche an. Und in Matze Kochs Buch sagte Oskar Kosche dann dazu, zu diesem Telefonat, nicht um mich zurückzuholen, sondern um mir seine Entrüstung mitzuteilen. Ja, das war. Ja. Also. Gut, da, und das war's eigentlich.
Ich habe jetzt auch deine Meinung über den Trainer und ich wollte dich das wissen lassen, oder wie?
Ja. Ja. Also interessant, ne?
Ja, als kleinen Epilog zu der Geschichte kann man halt nochmal Immer Unioner empfehlen und die Seite über Fritz Fuchs da und sich da nochmal die Trainerstationen von Fuchs nach Union durchlesen. Die sind durchaus interessant. Also Essen, wie gesagt,
da war er nicht lange, ne? Da war nicht lange.
Der steht dann hier von Juni 99 bis Oktober 99, also tatsächlich nicht so lange. Und danach dann, warum auch immer, also wenn man alle Namen auf dieser Seite liest, ist das der ins Auge fällt, der FC Vitória in Brasilien. Ich weiß nicht, ob dann doch die Kontakte zu dem brasilianischen Spieler bei Union so gut waren, dass sich das da irgendwie vermittelt hat. Wenn ja, dann hat es auch nur 3 Monate gehalten. Und danach geht es dann wieder mit Pirmasens und Saarbrücken in verschiedenen Funktionen und sehr kurzen Zeiträumen weiter, wo er dann insgesamt noch 4 verschiedene Mannschaften innerhalb von einem Jahr trainiert hat. Zweimal die zweite Mannschaft. Ja, zweimal die zweite Mannschaft und einmal für ein paar Wochen die erste Mannschaft und dann die U19. Erfolgloser Trainer wechselt, naja, egal. Und dann war er nochmal bei Kaiserslautern und Trier und dem SV Hermersberg, wo er früher auch schon genau. Da klang dann 2015 die Karriere von Fritz Fuchs aus.
Ja, also Anders Wahn, über den hatte ich ja vorhin sehr viel erzählt und ist eigentlich auch so der Protagonist dieser Geschichte, auch wenn es zum Ende hin mangels tatsächlich Geschichte Fritz Fuchs geworden ist. Der hat nie wieder im Ausland gespielt, aber ist bis heute im Fußballgeschäft in Schweden unterwegs. Jetzt nicht, glaube ich, nicht ganz weit oben, aber so, dass man ihn kennt. Und ja, das war eine, wie sagt man auf Englisch, so Missed Opportunity, eine verpasste Gelegenheit diese Saison. Und auch das mit Anders Svahn war eigentlich eine verpasste Gelegenheit. Und vielleicht hat er auch einfach von vornherein gar nicht in diese Mannschaft gepasst. Man weiß es nicht. Aber so insgesamt hat er auf jeden Fall überhaupt nicht reingepasst.
Und aus der Zeit in Schweden sind jetzt auch keine detaillierten Statistiken überliefert, wie oft er da irgendwie getroffen hat in dieser Drittligasaison oder sowas.
Nee. Das ist jetzt auch aus meiner Sicht doch völlig egal für die Geschichte. Ja. Ich will nur noch kurz sagen, wie ich auf diese Geschichte gekommen bin. Und zwar, die Idee habe ich von Matti Michalke, der ist vielen bestimmt bekannt, vielleicht als, weil er Stadionführung macht bei Union, weil er der Vorsitzende des Fanclubs Eiserne Botschafter ist, weil er Eiserne Menschen gemacht hatte, damals dieses Fotobuch und die Illustration für das Weihnachtsding, Hans Dampf in allen Gassen quasi. Und der hatte bei uns im Fanclub im quasi, ja, wir machen keine Weihnachtsfeier, sondern Neujahrstreffen, Nachweihnachtsfeiertreffen oder so, hat einen Quiz gemacht und hatte da gefragt, welche Position Unions erster Schwede gespielt hatte. Und ich dachte, nee, Stürmer bestimmt nicht, ne? Und Matti meinte noch, ja, der hat in 10 Spielen 10 Tore gemacht. Habe ich gedacht, geile Geschichte. Stellt sich raus, hat gar kein Tor gemacht. Trotzdem tolle Geschichte, wie ich finde, weil es halt irgendwie so viel über diese Saison eigentlich erzählt. Gut, das war's schon.
Ja, sehr schöne Geschichte, Sebastian.
Ja, bitte. Und dann Feedback-Blog vielleicht ein bisschen machen. Wenn ihr uns Feedback oder so geben wollt, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr uns schreibt auf Twitter. Da heißen wir @unv_podcast. Oder du, Daniel, heißt da @da_Rosbach. Und ich...
Er ist da saumselig.
Genau, @saumselig. Und ihr könnt uns auch E-Mails schreiben an info@und-niemals-vergessen-podcast.de.
Ja, und für Feedback noch besser als E-Mails sind natürlich Kommentare auf der Webseite, einfach unter dieser Folge, damit auch andere lesen können, was ihr vielleicht noch, was euch vielleicht noch zu solchen Geschichten einfällt. Aber auch E-Mails sind gerade für Themenideen sehr gerne willkommen. Und dann habe ich eben immer dran denken, euch einen von uns auszusuchen, dem ihr die schreibt und nicht uns beiden.
Genau, wir wollen nicht vorher wissen, was der andere erzählt. Und Daniel wird nie wieder vorher lunchen, wie die Geschichte aussieht.
das wusste ich ja in dem Fall dann doch noch nicht, denn das Schöne sind ja die Details, die jemand wie Matze Koch dann halt so wunderbar recherchieren kann und aufschreiben.
Tatsächlich, das war schon sehr witzig alles. Also das dieses Interview, das kann ich wirklich empfehlen. Also kauft euch dieses Buch von Matze Koch und dieses Interview da mit Oskar Kosche drin. Gerade weil Oskar Kosche ja medial nicht so viel sagt, aus freien Stücken übrigens, da ist es umso interessanter, was er da zu sagen hat, fand ich. Gut, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, Daniel. Oder wir könnten noch sagen, dass die Leute bei iTunes und bei panoptikum.io auch unseren Podcast bewerten können mit vielen Sternen.
Genau, das hat bis jetzt schon ganz gut geklappt, aber mehr ist immer mehr.
Genau, dann jetzt das Outro und wir hören uns in 2 Wochen und dann wirst du eine Geschichte erzählen. Ich bin schon sehr gespannt.